Wenn das Leben so schwer zu sein scheint, so habe ich das Predigtthema für heute Morgen überschrieben. Sicherlich haben viele von uns schon diese Redewendung durchaus mal gehört, wenn dir das Wasser bis zum Halse steht. Und das sagt man oft in Situationen hinein, wo man keinen Ausweg mehr sieht. Und ich denke, auch solche Situationen kennen wir alle durchaus, wo es vielleicht in der Ehe gar nicht gut aussieht, wo das Leben so schwer ist, wo man nicht ein noch aus weiß. Vielleicht empfinden manche Kinder es zu Hause unglaublich schwer, wo sie auch nicht mehr wissen, wie soll ich mit den Eltern eigentlich umgehen. Ich fühle mich ungerecht behandelt oder umgekehrt, wo die Eltern nicht mehr wissen, wie sie mit den Kindern, mit den Söhnen und Töchtern umgehen sollen, weil die doch anscheinend machen, was sie wollen. Und ja, dann gibt es vielleicht Situationen in der Schule, wo man auch nicht mehr so recht weiß, wie geht es eigentlich weiter? Schaffe ich es? Schaffe ich das Jahr? Schaffe ich es nicht? Bekomme ich einen bestimmten Schnitt? Bekomme ich ihn nicht? Oder auch persönliche Nöte, durch die man geht. Vielleicht Krankheiten, die man nicht versteht und wo man merkt, das Leben ist so schwer. Wer sich zurückerinnert, der wird sich vielleicht an eine Predigt von Jephtha erinnern, wo das Predigtthema relativ ähnlich hieß, wenn Wunden dein Leben durchdringen. Und wir haben gesehen, dass Jephtha in vielerlei Hinsicht ein Negativbeispiel war. Und heute soll es um eine Person gehen, die uns in mancherlei Hinsicht wirklich auch ein Vorbild sein kann. Vom Thema ist es recht ähnlich, aber ich hoffe, dass wirklich für uns auch etwas dabei ist, wenn das Leben so schwer zu sein scheint. Wenn ich so in mein Leben zurück oder in mein Leben hineinschaue, die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann gab es sicherlich einige Situationen, wo ich merke, das ist schwer für mich, das ist schwer zu tragen, zu ertragen, mit der Situation richtig umzugehen. Vielleicht, wenn jemand anders auf diese Situation blicken würde, würde er sagen, halb so schlimm, stell dich mal nicht so an. Aber für mich habe ich manche Situationen durchaus so empfunden. Und ich denke, es gibt sicherlich auch in eurem Leben Situationen, wo ihr merkt, ich tue mich unglaublich schwer damit. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wie ich diese Situation vielleicht tragen soll und wo ihr merkt, das Wasser, das steht mir im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum Hals. Und wenn man eben in so einer Situation steht, was macht man dann? Fängt man dann an, den Blick zu erheben zu jemandem, der einen den Arm entgegenstreckt, der helfen will? Oder senkt man den Kopf und fängt an, komplett zu ertrinken? Es soll heute ganz konkret um das Leben von Hiob gehen. Ein Mann, der solche Situationen wahrscheinlich besser kannte, schwere Situationen als wir alle, und von dem wir doch einiges lernen können. Der nicht alles richtig gemacht hat, nicht alles perfekt gemacht hat, aber dennoch mit Gottes Hilfe Situationen auf eine ganz wunderbare Art und Weise gemeistert hat. Wenn wir über das Buch Hiob nachdenken, so ist es zunächst einmal ein absolutes Meisterwerk. Ja, wenn wir Hebräisch könnten, dann würde man merken, dass die Kapitel 3 bis 42 ungefähr in Poesie, in Gedichtsform geschrieben ist. Und am Anfang die ersten Verse und ja ganz am Ende die letzten Verse sind quasi in einer normalen Erzählform geschrieben. Und auch allgemein Menschen, die sich mit diesem Buch auseinandergesetzt haben, sagen, es ist vielleicht das größte Meisterwerk menschlichen Denkens. Oder Martin Luther sagte, der heute schon erwähnt wurde, prächtig und erhaben wie kein anderes Buch. Und es ist ja auf der einen Seite so leicht zu verstehen, auf der anderen Seite, wenn wir es lesen, so unglaublich schwer zu verstehen. Aber lass uns mal versuchen, wir wollen nicht durchs ganze Buch gehen, sondern einfach Stationen, Momentaufnahmen aus dem Leben von Hiob uns näher anschauen. Ein erster Gedanke zu dem Buch ist, wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann sei dankbar für die guten Zeiten in deinem Leben. Lass uns mal den ersten Vers anschauen. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also ein besseres Zeugnis über einen Menschen kann man eigentlich kaum ausstellen. Er war nicht sündlos, aber er hatte einen Charakter, hat man den Eindruck, der wirklich geradlinig war, wo Gott die Hauptrolle in seinem Leben hatte. Er war fromm, ja, das heißt, man merkt, dass an seinem Lebensstil Gott ist ihm wichtig. Er wird hier als rechtschaffen bezeichnet, also rechtschaffene Menschen sind Menschen, die das Rechte tun wollen, die ein ungeteiltes Herz haben, die versuchen wirklich authentisch ihr Leben zu leben. Er war gottesfürchtig, das heißt, er setzte sein ganzes Vertrauen in den Herrn und vertraute darauf, dass Gott es gut macht und gut meint. Und eben er mied das Böse, weil er eben gottesfürchtig war, hatte Sünde in seinem Leben keinen Raum. Er war da, hatte eine ganz besondere Sensibilität, wie wir noch sehen werden. Und dann in Vers 2 geht es wunderbar weiter und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Also es scheint eine gut funktionierende Familie zu sein. Er war verheiratet, sie konnten Kinder bekommen, sind gesegnet mit 10 eigenen Kindern. Und dann geht es sogar noch weiter in Vers 3. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Ich weiß nicht, was man mit so viel Vieh anfangen kann, aber er hatte es auf jeden Fall. Also wenn jemand reich war, dann war es Hiob. Ja, der, weiß nicht, Bill Gates der damaligen Zeit. Und Geld allein, merkt man aber auch, wenn wir sein Leben anschauen, hat ihn nicht glücklich gemacht. Er war reich, aber er wusste, dass der ganze Reichtum von Gott kommt und er hat es auch als ein Geschenk Gottes gesehen. Und dann in Vers 4, und seine Söhne gingen hin, machten ein Festmahl an jeder in seinem Hause, an seinem Tag und sie sandten hin, luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin, heiligte sie und machte sich früher morgen auf, opferte Brandopfer nach ihrer Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt haben und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Also die Familie, kann man sagen, war eine Feierfamilie. Wenn sie zusammengekommen sind, dann wurde gefeiert. Und hier sehen wir auch etwas, dass Hiob eine besondere Sensibilität hatte. Wenn die Feiern vorbei waren, dann ging er hin und brachte ein Brandopfer. Das heißt nicht, dass die Söhne und Töchter sich jedes Mal versündigt haben, sondern es zeigt eben sein Gewissen. Er wollte sicher gehen, dass wenn auch vielleicht die Gebote Gottes übertreten wurden, dass er und sein ganzes Haus Gott diente. Und es zeigt auch, dass seine Familie nicht perfekt war. Also soweit, so gut könnte man sagen, bisher eigentlich Friede, Freude, Sonnenschein in seinem Leben, schwere Situationen kannte er vielleicht nur vom Hören sagen. Aber ich glaube gerade, das kann uns auch eine Hilfe sein. Wenn wir vielleicht auch in den Situationen unseres Alltags in einer vielleicht festgefahrenen Situation stecken, glaube ich, kann es eine Hilfe sein, auf das zu schauen, was Gott getan hat. Im Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, auch dieser Psalm wurde aus einer Situation herausgeschrieben, wo David kurz davor war, unterzugehen, wo ihm das Wasser bis zum Halse stand. Und ich bin überzeugt, dass auch ein Rückblick eine Art Dankbarkeit auslösen kann, etwas anstoßen kann, was uns eine Hilfe sein kann, den Blick ganz neu zu schärfen auf das Kreuz, auf das, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat und in meinem Leben tun will. Das kann einen Unterschied machen. Ein zweiter Gedanke, wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann rechne mit einem geistlichen Kampf in der Himmelswelt oder auch im persönlichen Leben. Ja, bisher hat er noch nicht in schweren Situationen gestanden, aber jetzt lasst uns mal die Verse 6 bis 12 lesen. Da geht es ganz interessant weiter. Heißt es folgendermaßen, es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinem Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt es? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr aber sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat in deiner Hand, Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht an. Dann ging der Satan hinaus von dem Herrn.
Ja, wichtig für mich ist, auch wenn diese Situation allgemein, auch theologisch, nicht ganz einfach zu verstehen ist, auf jeden Fall, Gott behält hier die absolute Kontrolle.
Ja, der Satan kommt zu Gott, es entsteht ein Dialog, wo kommst du her? Ich habe die Erde durchforstet quasi. Und dann sagt Gott, ja, Hiob ist ein frommer Mann, er ist rechtschaffen, seinesgleichen gibt es nicht noch einmal. Und der Satan ist wieder ganz geschickt. Er sagt, ja, es ist ja auch kein Wunder, dass er dir so ergeben ist, weil du ihn ja auch segnest. Ja, interessanterweise hat er hier Zutritt vor den Thron Gottes. Also er regiert nicht irgendwie von der Hölle aus, sondern in den Feuersee wird er ganz am Ende der Zeit geworfen. Jetzt ist er frei, noch auf der Erde umherzuwandeln. Er hat, wie auch immer das konkret ausgesehen hat, Zutritt zu Gott gehabt. Und sie reden und er stellt immer alles, was Gott sagt, völlig auf den Kopf. Und das macht er auch. Für den Feind ist Hiob hier nur ein Mittel zum Zweck. Er greift hier in Wirklichkeit Gott selber an. Und er wirft Gott hier vor, Hiob folgt dir nur nach, weil du ihn segnest. Ihr habt quasi einen Pakt geschlossen. Würdest du ihn nicht segnen, würde er dich auch nicht anbeten. Ja, das ist der Grund seiner Liebe. Ja, also du musst quasi Gott bezahlen, dass du angebetet wirst. Das ist der Vorwurf, der hier im Raum steht. Und es ist ein Angriff gegen Gott selber. Und Hiob ist hier der Leidtragende. Ja, und das ist, glaube ich, eine Tatsache, auch gerade in der Zeit, in der wir heute leben, der wir uns oft nicht bewusst sind. Ja, wir leben in einer Zeit, wo es einen ganz realen geistlichen Kampf gibt. Der Satan, der ist heute nicht weniger aktiv, als er es damals zur Zeit Hiobs war. Sondern ich glaube, er durchstreift auch heute noch die Erde und schaut, wie er uns, die wir heute hier im Gottesdienst sind, wie er uns zu Fall bringen kann. Und er hat dermaßen viel Erfahrung, dass er ganz genau weiß, wie er mich packen kann und wie er dich packen kann. Von daher, wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann begreife, dass du in einem geistlichen Kampf stehst. Es gibt diesen geistlichen Kampf, er ist real. Eine weitere Beobachtung, wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann rechne mit weiteren Attacken des Feindes oder man könnte vielleicht sagen, mit Gemeinheiten, mit weiteren Gemeinheiten des Feindes. Von der Situation ist es klar, wir wissen, hier steht der Teufel hinter dem, was Hiob jetzt zustoßen wird, aber Hiob weiß es nicht. Die Freunde, die nachher mit ihm sprechen, die wissen es auch nicht, was in der unsichtbaren Welt alles geschieht. Und Gott sagt, es ist in Ordnung, du darfst alles antasten, was er besitzt, aber schone sein Leben. Und jetzt wird es unglaublich und es wird immer unglaublicher. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügen und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide, da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte.
Also eine erste wirkliche Extremsituation für ihn. Die Familie feiert, man sollte meinen, wie immer. Und jetzt kommen Feinde, nehmen die Rinder, die Esel weg, Knechte werden erschlagen. Und Hiob ist auf einmal mit einer Art von Leid konfrontiert, die er nicht kannte. Und ich kann mir vorstellen, dass er zunächst wirklich erschrocken war, vielleicht zum Teil überfordert war. Und seine heile Welt muss ein Stück weit zusammengebrochen sein. Ja, ein Großteil seines Kapitals wurde ihm weggenommen. Man könnte vielleicht heute sagen, ein riesen Börsencrash. Und man merkt, das Leben wird immer schwerer. Das Wasser, das steigt an. Und dann in Vers 16, als er noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel, so woher er das weiß, auf jeden Fall formuliert dieser Mann das so, und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Also jetzt eine andere Lokalität, das eine ist da geschehen, jetzt wird von einem anderen Ort berichtet, da kam ein Feuer und vom Ergebnis sind eben auch die Schafe und Knechte, also das gleiche Ergebnis, sind verzehrt worden, sind gestorben. Wieder ein großer Schaden, ein ganz großes Leid in seinem Leben. Und jetzt, als er noch redete, kam ein
einer und sprach, also ein Dritter, die Chaldäer machen 3 Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Wieder ein anderer Ort, Feinde kommen, wieder Unheil, wieder Leid. Und jetzt sollte man meinen, es geht nicht mehr schlimmer. Wie soll man jetzt mit so einer Situation eigentlich umgehen? Und das Unglaubliche ist, dass es noch unglaublicher wird. In Vers 18 und 19, als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Ja? Feinde, Feuer vom Himmel, weitere Feinde, jetzt ein Sturm, der das Haus der Kinder zum Einsturz bringt. Es ist unglaublich. Alles, was er hier bis hierhin erlebt hatte, beinhaltete schon unglaublich viel Leid, aber jetzt trifft es sein eigenes Fleisch und Blut. Ja, Gott sagte, Leid darf ihn treffen, aber schone sein Leben. Ich glaube, dass es sicherlich auch, als er diese 4. Nachricht gehört hat, für ihn leichter wäre, selber zu sterben, als jetzt durch dieses Leid hindurchzugehen. Ich denke, sicherlich wäre er bereit, sein Leben zu lassen, wenn seine Kinder dadurch am Leben blieben. Das ist echtes Leid. Und manchmal, glaube ich, ist es doch auch in unserem Leben, natürlich nicht in dieser Extremform, aber auch in unserem Leben so, vom Prinzip recht ähnlich. Da sind scheinbar schwierige Umstände, die uns Kopfschmerzen machen, wo wir vielleicht auch nicht mehr wissen, wie gehe ich jetzt damit um? Und anstatt, dass man jetzt irgendwie nach einer Zeit anfängt, Licht am Ende des Tunnels zu sehen, kommt eine nächste Situation, die die Sache noch schlimmer macht und wieder eine nächste und wieder eine nächste. Und die Hoffnungslosigkeit, die Resignation kommt und breitet sich mehr und mehr aus. Und anstatt durchzuatmen, kann man kaum noch Luft holen, weil das Wasser so hoch steht. Aber gerade wenn solche Situationen unser Leben treffen, können es kleine Dinge in unserem Alltag sein, ja, die das Leben so schwer machen. Und ich glaube, gerade dann können wir wirklich viel von Hiob lernen. Und das ist die 4. Beobachtung. Wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann versündige dich nicht gegen Gott. Das war ein Gedanke, über den wir auch bei Jephtha nachgedacht haben. Ich habe gesagt, das, was geschehen ist, ist unglaublich. Und das ist es. Aber was er jetzt tut, dieser Mann Hiob, das ist noch unglaublicher. Und ich, wenn ich diese Verse lese, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe sie nicht. Lass uns mal schauen, was er sagt in Vers 20. Da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid und schor sein Haupt, fiel auf die Erde, neigte sich tief. Das verstehe ich. Und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Das verstehe ich auch. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Und das ist so schwer zu verstehen nach so einem großen Leid. Und das können wir lernen. Und das ist für mich persönlich ein so unglaublich großes Vorbild. Ja, wir neigen so schnell, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Gott, überblickst du denn überhaupt noch die Situation? Bekommst du denn überhaupt noch mit, dass es vielleicht in der Ehe drauf und drüber und runter läuft? Bekommst du überhaupt mit, dass ich mich einsetze und tue und mache und meine Kinder treffen diese Entscheidung für dich nicht? Hast du denn die Kontrolle? Ich bete vielleicht seit einem Jahr, seit 2 Jahren für eine Arbeitsstelle und ich finde keine. Ich habe mich schon so hineininvestiert. Gott, was tust du? Aber für Hiob, oder das ist die Frage, was muss Hiob für ein Mann sein, der in so einem Leid sagen kann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ich habe mich in der Vorbereitung auch genau diese Frage gestellt. Ja, ich habe 4 wunderbare Töchter. Wenn der Herr sie nehmen würde, könnte ich denn das genauso sagen? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ich stelle mich nicht hier vorne hin und sage, ich bin der Superheilige, ich könnte das sagen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich habe nicht zu einem Ja gefunden. Ich weiß es nicht. Ja, lass uns diesen Gedanken für unser Leben mitnehmen und ihn auch versuchen, in unserem Leben anzuwenden. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott.
Lasst uns zutrauen, dass Gott wirklich Gott ist. Lasst uns zutrauen, dass Gott wirklich über allem steht, dass Gott wacht, dass alles an Gott vorbei muss. Das ist so leicht gesagt, aber lasst es uns ihm zutrauen, ganz praktisch in unserem Glaubensleben. Lasst uns in Zeiten, die so schwer sind, nicht resignieren, sondern gerade den Blick zu dem heben, der wirklich helfen kann, der sein Leben für uns gegeben hat, weil seine Liebe so unendlich groß ist. Denn in diesem Vers sieht man eben dieses ungeteilte Herz. Ja, das Fundament war Gott allein. Und aus dem Vertrauen heraus konnte er so etwas sagen. Eine weitere Beobachtung zu seinem Leben: Wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann kommen Schwierigkeiten nicht selten von Menschen, die einem nahestehen. Jetzt im zweiten Kapitel kommt Gott wieder mit Satan ins Gespräch. Sie reden wieder darüber, wie Hiob sich jetzt bewährt hat oder auch nicht. Wieder ähnliche Worte, Formulierungen. Der Satan sagt, Gott fragt, was hast du gemacht? Ich bin umhergezogen. Und dann sagt der Feind, er hat sich nur aus dem Grund nicht gegen dich versündigt, weil ich ja nicht an seine Gesundheit gehen konnte. Vielleicht alles, was um einen herum ist, das kann man irgendwie noch tragen, aber wenn man selbst von so einem Leid getroffen ist, dann ticken die Uhren völlig anders. Und Gott lässt hier wiederum dem Feind einige Dinge tun, aber er darf ihn nicht ans Leben gehen. Und dann heißt es in 2 Vers 7, da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Ja, hier ist es völlig klar, wird der Teufel wieder absolut in die Vollen gehen, weil er möchte ja Recht behalten vor Gott. Er möchte ja sagen, Gott, du irrst dich, die Treue dieses Mannes ist von den Umständen abhängig und nicht vom Fundament seines Lebens. Und er geht hier an die Gesundheit von Hiob, und wenn hier von bösen Geschwüren die Rede ist, dann muss es wirklich wieder einmal unglaublich gewesen sein, wenn der ganze Körper bedeckt ist von Geschwüren und er eine Scherbe nimmt, um sich damit zu kratzen. Dieses Leid kann man sich gar nicht vorstellen, was er hier durchgemacht hat. Von der Sohle bis zum Scheitel. Ja, es muss wehgetan haben, gejuckt haben. Er hat sicherlich an Schlaflosigkeit gelitten, an Geschwüren, Albträumen, Gewichtsverlust, Schüttelfrost, Fieber, Durchfall, verfärbte Haut und vieles mehr, wenn wir diese Dinge aus dem ganzen Buch zusammentragen. Und jetzt heißt es dann in 2 Vers 9, und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab, oder wörtlich fluche Gott, und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Ja, es ist wohl, ich weiß es nicht, die Bibel berichtet nicht viel über diese Frau. Ich weiß nicht, ob sie abends zusammensaßen und Gemeinschaft mit Gott gepflegt haben. Aber um auch diese Frau in Schutz zu nehmen, sie hat genauso Knechte verloren, Mägde verloren, Vieh verloren und ihre eigenen 10 Kinder verloren.
Dass sie überfordert ist mit dieser ganzen Situation, ist völlig klar, aber auch hier war es für sie nicht mit anzusehen. Ja, einst der größte Mann, der reichste Mann, sitzt jetzt ohne nichts, kein Reichtum, keine Familie, auf einer Müllhalde, mit seinen vielen Krankheiten. Ja, und wahrscheinlich will sie ihren Mann nicht in ihrem im Schmerz dahin vegetieren sehen und würde es vorziehen, wenn Gott ihn sterben lassen würde und der Albtraum ein Ende nimmt. Und Hiob sagt wiederum, haben wir Gutes von Gott empfangen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Ja, also man hat hier den Eindruck, dass er trotz dessen, was ihm passiert, noch nicht einmal im Entferntesten daran denkt, sich von Gott loszusagen. Oder Gott dafür die Schuld zu geben. Hiob hatte einen Glauben an Gott, wo der Glaube an Gott, das Gottesbild, so groß war, dass das die Konstante in seinem Leben war. Aber auch nicht befreit von Zweifeln und Krisen, wie wir gleich sehen werden. Ja, für ihn ist Gott nicht der Sündenbock. Und er vertraut jetzt hier Gott, er hört nicht auf den Rat seiner Frau. Und ja,
Eine weitere Beobachtung geht genau in dieselbe Richtung. Wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann höre auf Gott und nicht auf falsche Ratgeber. Jetzt treten eben diese drei Freunde in Erscheinung und sie meinen alle besonders weise, besonders schlau zu sein, die Erkenntnis zu haben. Ich glaube, der Vers steht irgendwo in Hiob, wo Hiob sagt, die Weisheit wird mit euch, glaube ich, zugrunde gehen, irgendwie so in diese Richtung. Und hier bekommt das Buch eine gewisse Wendung. Lass uns mal die Verse 2, Vers 11 bis 13 lesen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie waren eins geworden, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimmen und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. An sich wohl dem, der Freunde hat, auch Freunde hat, die bereit sind, einen so weiten Weg auf sich zu nehmen, um ihm beizustehen. Und die Reaktion ist ja absolut verständlich. Sie wollen mit ihm weinen, sie wollen trösten. Aber ich glaube, als sie dann Hiob gesehen haben das erste Mal, wie er da irgendwo außerhalb sitzt, das hat wahrscheinlich ihre schlimmsten Vorstellungen absolut übertroffen. Und hier wird, und dann später sehen wir das in Hiob 19, ich werde die Verse jetzt nicht lesen, dass seine Erscheinung, sein Aussehen so abstoßend war, dass er sich auch aus der Gesellschaft komplett zurückgezogen hat. Ja, es sind starke Ausdrücke, die auch hier genannt werden. Sie weinten, jeder zerriss sein Kleid. Sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage. Sie redeten nichts mit ihm. Was wäre jetzt das Beste, was die Freunde hätten tun können? Das Beste wäre, wenn sie nach 7 Tagen aufgestanden wären, ohne ein Wort zu sagen und wären wieder nach Hause gegangen. Ich glaube, dann wäre Hiob wirklich geholfen. Das Problem ist in dem Buch, dass die alle vier anfangen, ins Gespräch zu kommen. Und Hiob fängt jetzt sogar das Gespräch an. Nach einer Woche still da sitzen, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Man tut sich manchmal schon schwer, wenn man 2 Minuten sitzt, ohne zu reden. Und dann 7 Tage, das ist schon erstaunlich. Hiob fängt an zu reden, nach einer Zeit des Nachdenkens, der Trauer. Und jetzt, finde ich, wird es ganz besonders interessant, weil wir sehen, dass Hiob ein Mann war wie du und ich. Er ist nicht der Superheilige, der über allem stand, er hat alles verloren, aber nach dem Motto, kann mir nichts anhaben, sondern er war ein Mann, ein Mensch wie du und ich. In Hiob 3 heißt es dann nach dieser Zeit, danach hob Hiob, 3 Vers 1, danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein, und Gott droben frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihn scheinen. Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen, und düstere Wolken über ihm bleiben. Und Finsternis am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel nehme sie hinweg. Sie soll nicht unter den Tagen des Jahres freuen, noch in der Zahl der Monde kommen. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können und die da kundig sind, den Leviathan zu wecken. Ja, das sind für mich unfassbare Worte. Darf ein Hiob so etwas? Darf er so mit seinem Leben hadern, weil er damit ja jetzt nach dieser Zeit anfängt, Gott auch Vorwürfe zu machen? In Hiob 3, Vers 11 heißt es dann, warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Vers 16, wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt, wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben. Vers 24, denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen und mein Schreien fährt heraus wie Wasser. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute, hat mich getroffen. Ich hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe. Da kam schon wieder ein Ungemach. Und dann später in Kapitel 10 heißt es, mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele und zu Gott sagen, verdamme mich nicht, lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Und hier wiederhole ich diese Frage. Darf Hiob so mit Gott hadern, so mit seinem Leben hadern? Ich glaube, was man auf jeden Fall hier sagen kann, ist, dass Hiob immer noch ganz gewaltig unter Schock steht. Und ich glaube auch, dass das hier mit die ehrlichsten Zeilen der Bibel sind, wo wir einen Einblick bekommen in diesem Sinne in das Innere eines Menschen, der durch viel Leid geht. Ja, wenn jemand im Alten Testament Teil hatte an den Leiden Jesu, dann Hiob. In dem Sinne, es nachzuvollziehen, was es bedeutet, ungerecht zu leiden. In dem Unterschied, dass er eben nicht sündlos war. Ja, alles, was ihm blieb, waren drei Freunde, die schlechte Ratschläge hatten und die sich gegen ihn gewandt haben. Und kein Wunder, dass er sich jetzt auch komplett und völlig allein und verlassen fühlt. Selbst seine Frau, die einzige, die ihm geblieben war, fluche Gott und stirb. Die Freunde mit Ratschlägen, die ihm nicht weitergeholfen haben. Und jetzt ist er in dem tiefsten Sumpf seines Lebens, wo ihm das Wasser bis zum Hals steht. Und seine Reaktion zeigt, wie tief ihm das Leid hier getroffen ist. Und ich glaube, gerade auch in solchen Zeiten kann es sein, dass man Dinge sagt, die man später durchaus bereut. Ja, Hiob hatte hier nicht den Blick dafür, was ich als erstes sagte, beim ersten Punkt, dankbar zu sein für das Gute, was er in seinem Leben erfahren hatte. Hatte er nicht. Und er hat viele Fragen, auf die nur Gott alleine eine Antwort hat. Ja, und das ist eben das Interessante, wenn wir durch das Buch gehen, wie viele Fragen aufgeworfen werden und welche Art von Antworten Hiob bekommt. Es ist leicht, nach dem Warum zu fragen, was er ja auch tut, aber es ist so schwer, eine wirklich hilfreiche Antwort zu finden. Ja? Wenn Gott uns sagen würde, in unser Leben hinein, warum wir vielleicht durch manche Krisenzeiten gehen, ich weiß nicht, ob es uns unbedingt helfen würde, unsere zerbrochenen oder gebrochenen Herzen zu heilen. Ja, hilft das Zeigen des Röntgengerätes, dass vielleicht die Arme gebrochen sind, gegen die Schmerzen? Ich glaube nicht. Ja, von daher ist es auch wiederum leicht gesagt. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Wir leben von Verheißungen und nicht von Erklärungen. Ja, wir leben vom Evangelium und nicht von den Erklärungen. Wir dürfen nach dem Warum fragen. Und das ist gut und richtig und hat seinen Platz. Jesus selbst hat es getan. Aber es sollte weitergehen. Wir dürfen nicht allzu viel Zeit bei dieser Frage verbringen. In den Kapiteln 4 bis 37 finden wir dann diese ganz verschiedenen Reden von den Freunden. Ich werde jetzt einiges überspringen, wo dann ein Eliphas ist, der viel Wert auf Traditionen, auf Lebensbeobachtungen legt. Ein Bildad, der sehr gesetzlich war und sagt, wenn du fromm wärst, dann würde dich das Leid nicht treffen. Zophar, der Jüngste, der quasi sich als Oberlehrer aufspielt und meint, alle belehren zu müssen. Alle drei sagen wirklich Dinge, die wahr sind, aber sie sagen auch viel dummes Zeug in ihren Ausführungen. Und sie waren eigentlich nicht die Hilfe, die er brauchte. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn jemand auch in schweren Situationen ist und man im Gespräch ist, dann ist es nicht unbedingt die Menge der Worte, die man da braucht. Ja. Ich weiß nicht, warum sie so mit Hiob ins Gericht gegangen sind. Vielleicht, weil sie selber Angst hatten, es hätte sie treffen können. Auf jeden Fall finden wir diese ganzen Diskussionen. Und dann wird es wirklich wichtig, auch für uns, und das ist ein nächster Gedanke, wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann fang an, dich mit dem Wesen Gottes zu beschäftigen. Ein Christopher Morley, ich habe keine Ahnung, wer der Mann war, er sagte mal, ich hatte eine Million Fragen, die ich Gott stellen wollte, aber als ich ihn traf, waren sie mir alle entfallen. Es schien jedoch keine Rolle mehr zu spielen. Und genau das finden wir in den Kapiteln 38 bis 42. Ja, die Männer hatten schon einiges über die Größe Gottes gesagt, aber sie haben Hiob nicht überzeugen können. Und jetzt fängt Gott an, der alles mitbekommen hat, selber zu reden, in seiner Majestät, in seiner Größe auf sich selbst hinzuweisen. Und das bringt Hiob jetzt dazu, dass er sich völlig Gott neu unterwirft. In Kapitel 38 redet Gott aus einem Sturm heraus, nicht aus einem Sonnenschein, wie man sich sehr oft vorstellt oder sich wünscht. Und da heißt es dann, lass uns Kapitel 38 aufschlagen. 38, Vers 1, und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand?
Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Ja, mit anderen Worten, wenn du meinst, Hiob, alles besser zu wissen, dann fang doch mal an, mir die Antworten zu geben aus deinem Wissen heraus. In Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag es mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie Richtschnur gezogen hat? In Vers 33, weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit sich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie dahinfahren und sprechen zu dir? Hier sind wir. Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten, wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen und die Schollen fest aneinander kleben? Ja, Gott zeigt dir ganz klar auf, wer Gott ist und wer Hiob ist. Es wird in dem ganzen Kapitel deutlich, wie wenig menschliche Weisheit ausreicht, wenn es um die Erklärung des Leides geht. Wir sagen ja oft, wenn du eine Antwort auf die Frage nach dem Leid haben möchtest, dann liest das Buch Hiob. Ich glaube, das braucht ihr nicht lesen. Da werdet ihr keine Antworten in dem Sinne finden, in konkrete Situationen hinein. Ja, im Endeffekt sagt Gott durch dieses Kapitel, was man ähnlich dann in Jesaja, Jesaja irgendwie 48 oder so lesen, wo es heißt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, denn so hoch der Himmel über der Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ihr könnt es gar nicht verstehen, was eigentlich geschieht. Das kann nur jemand, der größer ist. Ja? Und das ist eben das Interessante, was Gott hier macht, und das macht es spannend. Gott hält hier keine intellektuelle Rede. Gott bringt keine logischen Argumente, sondern Gott spricht hier, indem er sich als der Allmächtige, als der Majestätische, als der souveräne Gott offenbart, der eben über allem steht. Gott redet davon, wie groß er ist im Vergleich zu uns Menschen. Ja, und das ist das, was Hiob letztendlich überzeugt hat. Ja, auch wenn wir manchmal schwere Dinge in unserem Leben erleben, so müssen wir das dennoch festhalten und sagen, Gott irrt sich nicht. Gott macht keine Fehler. Ja, Hiob hat in seinen Reden Gott in irgendeiner Weise Willkür vorgehalten, etwas später. Aber Gott sagt ihm mit meinen Worten, das kann nur einer beurteilen, der das große Ganze überblickt. Du kannst es schon gar nicht. Ja, und er fragt Hiob nach der Schöpfung der Erde, der Meere, des Lichts, Maße der Welten, dem Wetter, den Sternen, Wunder im Tierreich. Alles Fragen und auf nicht eine einzige kann Hiob eine Antwort geben. Und in der zweiten Rede fragt Gott Hiob, möchtest du Hiob tatsächlich mit mir hadern, der ich alles gemacht habe, der alle Antworten auf alle Fragen kennt, möchtest du mit mir hadern? Wer bist du eigentlich? In Hiob 40, Vers 1 heißt es dann, ich lese es nochmal. Und der Herr antwortete Hiob und sprach, wer mit dem Allmächtigen rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben? Wer Gott zurechtweist, der antworte. Vers 3, Hiob aber antwortete dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal geredet und will es nicht wieder tun. Ja, Hiob gelangt hier langsam zur Einsicht, zur Buße und er erkennt die Größe und die Majestät Gottes. Und er erkennt zugleich, wie klein er eigentlich ist. Und er erkennt, dass sein Leben dennoch in Gottes Hand steht. Philip Yancey, ein amerikanischer Schriftsteller, Christ, hat viele gute Bücher geschrieben, er schreibt es sehr gut. Er sagt, offen gesagt, schafft Gottes ausweichende Antwort für mich mehr Probleme, als sie löst. Können wir es nachvollziehen? Ich kann die Frage nach dem Warum nicht einfach wegwischen. Etwas später, vielleicht lässt Gott uns in Unwissenheit, weil uns Erleuchtung nicht helfen würde. Vielleicht erhält Gott uns unwissend, weil wir nicht fähig sind, Antwort zu verstehen. Wenn man im Buch Hiob noch eine Antwort auf die Frage nach dem Warum sucht, wird man enttäuscht. Gott lehnte es ab, zu antworten. Hiob zog seine Fragen zurück und die drei Freunde taten Buße für alle ihre falschen
Vermutungen. Und das ist der Punkt, den ich uns mitgeben möchte. Wenn das Leben so schwer zu sein scheint, wenn das Wasser bis zum Halse steht, dann möchte ich uns ermutigen, lasst uns anfangen, dass wir uns mit dem Wesen Gottes anfangen zu beschäftigen. Haben wir ein großes Bild von Gott, dann wissen wir in allem, was uns geschieht, Gott ist da, Gott hält mich, Gott geht mit mir. Es lohnt sich, mein Vertrauen in meinen Herrn zu setzen, der sein Leben für mich gegeben hat. Ja, er kann raushelfen, er kann Licht am Ende des Tunnels schenken. Ja, was hilft es zu verstehen, wenn mir, wie ich in das Wasser gekommen bin, wie das Wasser angestiegen ist? Ich muss ja erst raus aus dem Wasser, ich muss mir helfen lassen. Ein achter und letzter Gedanke, mit dem ich dann noch abschließe. Wenn das Leben so schwer zu sein scheint, dann erkenne Gott mehr und mehr mit deinem Herzen. Wie geht die Geschichte mit Hiob weiter? Wie endet sie? In Hiob 42, Vers 1 heißt es, und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst. Er ist nicht mehr bei sich. Du vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre du mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Welch ein Fazit. Das kann passieren, wenn man Gott tatsächlich zu seinem Herzen reden lässt, wenn man Gott tatsächlich ernst nimmt. So kann sich das Denken verändern, so kann sich eine Sichtweise verändern, von einer Sichtweise, ich verfluche den Tag, da ich geboren bin, zu einer Sichtweise, so höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre du mich. Und das können wir lernen. Mit anderen Worten, sei du der Meister, gehe du voran, ich schaue, wo deine Fußstapfen sind und ich gehe in deinen Fußstapfen hinterher. Und da, wo ich nicht hinterhergehen kann, da lasse ich mich von dir tragen. Und dann der Vers hier in Vers 5, phänomenal, wirklich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ein Satz, ich glaube, ich habe es dir schon gesagt, der mich schon viele, viele, viele Jahre begleitet. Selbst als ich diese Entscheidung mit Jesus noch nicht festgemacht hatte, dieser Vers hatte sich irgendwie im Unterbewusstsein eingeprägt. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ja, wie viel wissen wir, die wir heute hier sind, mich eingeschlossen, über verschiedene Dinge? Darüber, wie ich vielleicht mit meinen Kindern in meinem Alltag umgehen sollte, wie ich ihnen begegnen sollte, wie ich vielleicht in der Gemeinde dienen sollte. Oder es ist ganz egal, welche Dinge das sind. Wie viel wissen wir über den Glauben? Und es sind vielleicht nur Dinge, die wir vom Hörensagen mit dem Kopf wissen, aber wo unser Herz nicht bereit ist, auch tatsächlich Schritte des Glaubens zu gehen und das Richtige, das, was ich weiß, auch zu tun. Und das dürfen wir lernen und müssen wir lernen, wenn wir sagen, dass wir Jesus lieb haben. Ja, am Anfang war er rechtschaffen und fromm, aber hatte vielleicht auch im gewissen Sinne einen Kopfglauben, weil er vielleicht auch viele Situationen im Leben gar nicht kannte. Aber hier sagt er, ich habe Gott dich auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt mit meinem Herzen. Mein Auge hat dich gesehen. Ich habe keine Antworten. Ich habe die Fragen, die ich dir stellte, eben nicht beantwortet bekommen. Ich muss mit den Konsequenzen leben. Meine Kinder sind tot und sie bleiben tot. Aber ich will dich nicht in Frage stellen, sondern ich will es lernen, weil du der Meister bist, dieses Leid anzunehmen, um dich mehr und mehr zu erkennen. Ja, wenn das Leben so schwierig ist, ist es so leicht aufzugeben. Aber das ist das Schlechte und das Schlimmste, was wir tun können. Und das müssen nicht die großen Dinge des Lebens sein. Ich möchte uns ermutigen, ja, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Ich kenne meinen Alltag, ich kenne nicht euren Alltag. Ich weiß, wo bei mir die Baustellen sind, wo einiges brach liegt. Aber ich glaube, jeder von uns weiß es auch aus seinem Leben. Dann lasst uns nicht mit dem Status quo zufrieden geben, sondern lasst uns mutig voran es anpacken in der Kraft des Herrn. Das, was wir mit unserem inneren Auge sehen, dass wir das tun.
Und dann ganz, ganz zum Schluss werden dann noch die Freunde getadelt, aufgefordert, Buße zu tun. Und jetzt ganz zum Schluss kommt wirklich Freude auf, wenn man die Verse liest, die Verse ab Vers 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, also raus aus der Einsamkeit, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen zu ihm und trösteten ihn über alles Unglück. Das heißt, Trost war immer noch nötig, auch nachdem er Gott in seiner Souveränität hier hat stehen lassen, Gott erkannt hat. Trost war dennoch nötig, dass der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als eins, sodass er 14.000 Schafe kriegte und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter, also genauso wie vorhin. Vers 16, und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Ist es eine Geschichte mit Happy End? Ich glaube nicht mit einem typischen Happy End. Die anderen 10 Kinder waren tot und sie blieben immer noch tot. Die Trauer in seinem Herzen war immer noch da. Es musste dennoch alles aufgearbeitet werden. Aber dennoch hat Gott sich zu ihm gestellt. Und das, was er hier erlebt, das ist Gnade. Das ist Gnade. Ja, Gott hat ihm aufgrund seiner Gnade alles geschenkt. Nicht, weil Hiob in der schweren Situation alles richtig machte. Weil seine Antworten alle passten, sondern einfach, weil Gott gnädig ist. Ja, und das können wir auch mitnehmen. Und damit schließe ich. Ja, Hiob, wie gesagt, ist keine typische Geschichte mit einem typischen Happy End, wie man sich es vorstellt, aber eine Geschichte, die uns auch ganz klar aufzeigt, was Gnade bedeutet und was Gnade, die im Herzen erfahren ist, bewirken kann. Ganz praktisch. Gott derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. In der Bibelschule damals gab es in den Unterrichtsnotizen ein Zitat, das fand ich so schön. Hiob ist am Ende des Buches nicht klüger als an dessen Anfang, aber demütiger und gottesfürchtiger. Und hierin liegt der Zweck des Buches. Und das wünsche ich uns auch, dass wir auch im Nachdenken über Hiob, auch im Nachdenken über Sorgen, über Probleme, über Situationen, die das Leben so schwer machen, nicht unbedingt klüger werden, aber dass wir demütiger werden und den Mut haben, uns unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen und in der Gottesfurcht wachsen. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen.